Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Junia Hara dem Thema empathische Führung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was genau empathische Führung ist, warum dieser Führungsstil so erfolgreich ist und wie man ihn ein- und umsetzt. Junia Hara zählt zu den führenden Leadership-Expertinnen in Deutschland, ist Expertin für empathische Führung und wichtige Impulsgeberin für die Themen Modern Leadership, Diversity und Kulturwandel. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Junia Hara kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, warum es bei guter Führung für Junia Hara wichtig ist, dass man ein echtes Interesse an anderen Menschen hat und man dafür da ist, andere Menschen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie sich persönlich und fachlich weiterentwickeln. Ihr werdet lernen, warum Empathie für Junia die Fähigkeit ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und warum das durch zweierlei Dinge geschieht, nämlich auf der einen Seite auf der emotionalen Ebene und auf der anderen Seite auf der kognitiven Ebene. Versteht, warum es sich bei empathischer Führung um einen aktiven Führungsstil handelt, wo ich mich als Führungskraft regelmäßig hinterfragen kann, was ich aktiv getan habe, um meine MitarbeiterInnen zu unterstützen, und lernt die vier Kernaspekte von empathischer Führung kennen. Hört rein und erfahrt, was empathische Führung sowohl für MitarbeiterInnen als auch für Unternehmen bringt, warum man empathische Führung lernen kann und welche Haltung es dafür braucht. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Junia Hara für das Thema empathische Führung, lernt die wichtigsten Bestandteile kennen, wie es euch gelingt, konkret empathisch zu führen und versteht die Hintergründe von Junias Aussage, die MitarbeiterInnen spüren es und haben ein Feingefühl dafür, ob man es als Führungskraft wirklich ernst mit ihnen meint und man wirklich auch authentisch einen empathischen Führungsstil lebt. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Junia, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Joachim, vielen, vielen Dank für die Einladung und freue mich, dass es endlich nach langer Zeit geklappt hat mit uns beiden.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Wir werden uns ja heute mit dem Thema empathische Führung beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was genau empathische Führung ist, warum dieser Führungsstil so erfolgreich ist und wie man ihn ein- und auch umsetzt. Junia, du zählst seit Jahren zu den führenden Leadership-Expertinnen in Deutschland. Du bist Expertin für empathische Führung und wichtige Impulsgeberin für die Themen Modern Leadership, Diversity und Kulturwandel. Mit dem Appell, die eigenen Erfahrungen, Werte und Ansichten zu reflektieren, inspirierst du Führungskräfte zu mehr Offenheit und mehr Empathie im Job, um ganzheitliche Unternehmenserfolge zu erzielen. Des Weiteren bist du LinkedIn Top Voice, TEDx-Speakerin und Director Project Management beim Technologieunternehmen Diconium. Folgende vier Zitate sind mir beim Lesen von Beiträgen und Artikeln zum Thema empathische Führung in der Vorbereitung des heutigen Gesprächs in besonderer Erinnerung.
Ich bin mal gespannt.
Das erste Zitat ist, wer wirklich anders führen will, kann es auch. Es fängt mit der Arbeit an sich selbst an. Eine Arbeit, die viele scheuen. Das zweite, empathische Führung stellt den Menschen ins Zentrum. Das dritte, empathische Führung macht Führungskräfte langfristig zu besseren Menschen und schenkt ihnen und uns das Potenzial, eben nicht nur Unternehmen, sondern unsere Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und last but not least, Führungskräfte, die empathisch führen, zahlen in die Zukunftsfähigkeit eines ganzen Unternehmens ein. Ja, liebe Lunia, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Lunia, was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ich hatte letzte Woche einen Vortrag bei The Voices und meine Tochter hat mich begleitet. Zum ersten Mal in all diesen Jahren, dass sie mich auch live auf der Bühne zu einem meiner Lieblingsvorträge von mir selber zum Thema Werte, dass sie da in der ersten Reihe saß und mir zugehört hat. Das war ein ganz schönes Erlebnis für mich.
Ja, ganz toll. Ja, glaube ich dir. Damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Lunia Hara ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich, Lunia. Wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, wer bist du? Das kann man. Wo fängt man da an? Ja, ich bin. Ich glaube, so privat würde ich mal kurz reinblicken lassen. Ich bin eine Mutter von zwei Kindern. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, jeweils 20 und 18 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Sambia, habe dort bis zum 10. Lebensjahr in einem Dorf gewohnt und bin mit 10 Jahren nach Deutschland gezogen und habe hier so meine gesamte Schulausbildung gemacht. Studium, Ausbildung etc. und aus Berufsausbildung. Und ich bin beruflich Director, Projektmanager, hast du ja schon gesagt. Und aber vor allem setze ich mich sehr für das Thema Empathie am Arbeitsplatz, aber auch in unserer Gesellschaft ein. Und damit komme ich auch zu deiner zweiten Frage. Das ist tatsächlich etwas, wofür ich gerne täglich aufstehe, weil es mir, weil ich an dem glaube, was ich tue und daran glaube, dass es Teil der Lösung ist, der vieler Probleme, die wir in dieser Welt haben und zu sensibilisieren, dass wir im Miteinander, dass uns unser Miteinander verbessern und verändern müssen, gerade weil sich so viel und so viel schnell in den letzten Jahren verändert hat. Andere zu inspirieren und zu motivieren und aufzuklären, dass wenn wir solche technologischen Sprünge machen und vor Herausforderungen stehen, wie Pandemie oder Krieg, wir doch auch eigentlich drüber nachdenken müssen, was ist das Update auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, überall drumherum verändert sich etwas, dann müssen wir doch auch verändern, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander interagieren und umgehen. Und da ist für mich Empathie der Schlüssel schlechthin zu einem besseren Miteinander. Also Empathie und Mitgefühl.
Ja, absolut. Ja. Und also mir ging das auch so in der Vorbereitung des Gesprächs, als ich dann auch Beiträge von dir gelesen habe, dass da ja sehr viel natürlich Wissen auf der einen Seite drin steht, in dem, was du auch insbesondere zum Empathie sagst, aber auch so eine Leidenschaft. Und man spürt halt wirklich, dass dir das Thema auch super, super wichtig ist. Und es geht natürlich, der Titel des Podcasts heißt ja heute Empathische Führung, aber wie du eben schon gesagt hast, das Thema Empathie geht ja weit über das Thema Führung hinaus, also natürlich in das Thema Arbeitswelt, aber auch natürlich darüber auch noch hinaus. Also hast du ja auch gesagt, empathischer Umgang in der Gesellschaft, extrem wichtig.
Ja, also ich habe als Führungskraft in einem Unternehmen war das halt für mich der naheliegendste Ausgangspunkt. Und aber auch gesamthaft betrachtet ist der Arbeitsplatz ein guter Ausgangspunkt, um solche Themen, also jetzt nicht nur Empathie, aber auch beispielsweise Diversität zu forcieren. Und wenn sich Führungskräfte, aber auch Organisationen dessen bewusst werden, was da eigentlich welches Potenzial hinter all diesen Themen stecken, gesamtgesellschaftlich, würden sie vielleicht sich viel mehr damit beschäftigen. Weil die Mitarbeitenden, die in Organisationen sind, sind doch die gleichen Menschen, die sich auch in der Gesellschaft bewegen. Das heißt, wenn diese Menschen mit einer guten Führung tagtäglich anders behandelt werden, wenn sie sich gesehen fühlen, wenn sie sich einbringen dürfen, und dann hat das doch auch eine Auswirkung auf den Menschen, wenn sie sich tagtäglich besseres, anderes miteinander erleben. Das wird doch langfristig eine Auswirkung haben, wie sie in der Gesellschaft interagieren. Und genauso ist das Thema auch Diversität. Wenn ich versuche, strategisch wirklich ein diverses Unternehmen aufzubauen, dann gibt es doch den Menschen im Unternehmen die Chance, sich mit unterschiedlichen Menschen zu beschäftigen. Das heißt, ich werde, selbst wenn ich im privaten Umfeld das gar nicht vorfinde, werde ich am Arbeitsplatz gezwungen, dahin gebracht, meine Komfortzone zu verlassen und mich natürlich mit der Vielfalt, die die Gesellschaft widerspiegelt, zu beschäftigen und zu schauen, was macht das mit mir? Ja, und ich muss mich öffnen und werde vielleicht flexibler, weil ich mich darauf einlassen muss, was ich nicht machen würde, wenn das im Unternehmen nicht gegeben wäre, weil ich vielleicht mit privat halt mein Leben entsprechend ausgerichtet habe. Das heißt, auch da sehe ich einen Impact, der aus dem Unternehmen heraus starten kann, aber eine Wirkung auf unsere Gesellschaft haben kann. Und diesen Blick versuche ich halt immer wieder bei den Menschen zu schärfen, dass es halt eigentlich um mehr geht als nur Führung.
Richtig. Und da lass uns doch da mal jetzt so ein bisschen auch einsteigen in dieses Thema empathische Führung, indem wir vielleicht, Lunja, zunächst mal so ein paar Begriffe auch klären und vor allen Dingen dann auch auf dein Verständnis zu diesen Begriffen eingehen. Lass uns mal starten überhaupt mit Leadership, ja. Was bedeutet denn für dich Führung? Wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus? Was macht für dich auch gute Führung aus? Und was braucht es dazu? Und auch, wo siehst du aktuell so die größten Herausforderungen der Führung, beziehungsweise was sind die häufigsten Probleme, gerade auch wenn du mit Unternehmen und Organisationen zusammenarbeitest, die dann aktuell beim Thema Führung haben?
Ich glaube, die größte Voraussetzung für Führung ist einfach Interesse an Menschen. Interesse an anderen Menschen, vielleicht auch ein Stück Liebe für andere Menschen grundsätzlich, weil Führung natürlich Arbeit bedeutet und es ist komplex und es gibt viel Reibung und ja, und man kann sich natürlich nicht immer aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Und wenn ich kein Grundinteresse habe an anderen Menschen, wird mir das natürlich schwerfallen, weil man halt einem der Atem ausgeht oder ich werde es halt nicht für die Menschen zufriedenstellend ausüben. Und ich glaube, das ist vielen einfach nicht klar, ja, dass man sich da immer wieder selber motivieren muss, auch wenn man vielleicht mal schwierige Kandidaten hat, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt wirklich hier helfen und diesen Abstand zu nehmen von den persönlichen Befindlichkeiten und zu sagen so, okay, es geht hier nicht um Freundschaft, es geht hier nicht um mich, wir müssen uns hier nicht lieben, aber was ist mein Auftrag? Mein Auftrag ist, dieser Person zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie sich hier gut aufgehoben fühlt und vielleicht auch das ein oder andere persönlich gesetzte Ziel erreichen kann. Und um das machen zu können, brauche ich ein grundsätzliches Interesse und eine Vision von meiner eigenen Arbeit. Wofür möchte ich eigentlich einstehen und was möchte ich eigentlich unabhängig von meiner eigenen Karriere oder meinen eigenen Wünschen, was ich vielleicht irgendwann verdienen möchte, zu sagen, was möchte ich eigentlich anderen mitgeben? Und für mich ist es wirklich der Wunsch, andere Menschen zu unterstützen, dass sie sich sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickeln können. Ja, und ich freue mich immer daran, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, hey, ich habe da einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Person vielleicht die eine Angst, etwas zu machen, überwunden hat. Und es gibt aber auch viele Menschen, die haben Stärken und Talente, die sie selber nicht erkennen. Ja, das nimmt man immer so für selbstverständlich, macht dir ein Ziel oder wie auch immer. Aber die meisten von uns sind einfach mal unsicher. Und es dauert manchmal, bis du erkennst, was ist eigentlich dein Talent und wo liegen wirklich deine Stärken. Aber wenn du jemanden hast, der da vielleicht ein Stück dir ein oder zwei Meter mehr entgegenkommt und sagt, ich schau da genauer drauf und gibt dir vielleicht ein paar Hinweise und sagt, Mensch, schau doch mal, könnte das nicht sein, dass hier deine Stärken und Interessen und auch deine Talente liegen? Ja, und das ist das, was da bei den anderen auch das Herz öffnet und sagen, oh ja, stimmt, das habe ich selber gar nicht so gesehen. Und dann zu schauen, was kann man denn damit machen? Möchtest du überhaupt mehr in diese Richtung gehen und in diese Richtung machen? Da sind sehr viele Menschen sehr dankbar darüber, weil es halt genau das letztendlich fehlt, dass niemand eigentlich sagt so, hey, schau doch mal dahin, das kannst du richtig gut und du kannst auch mehr daraus machen, wenn du möchtest. Ja.
Und so, also wunderbar, ich habe dir und ich denke unseren ZuhörerInnen von What I Do Inspires You geht's genauso, wirklich jetzt auch ganz fasziniert zugehört, Lunia, wie du das auch so beschrieben hast, weil das hat es jetzt auch sehr schnell in wenigen Sätzen auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht, ja, indem du dann gestartet bist mit wirkliches Interesse an Menschen. Du hast ja auch die Begrifflichkeit der Liebe da ins Spiel gebracht. Und ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was du zum Schluss gesagt hast. Also dieses persönliche und fachliche Weiterentwickeln und auch dieses Stärken dann erkennen. Du hast ja dann gesagt, dann ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann auch in der Regel sehr, sehr dankbar, ja, wenn die Führungskraft auch dabei unterstützt, A, diese Stärken zu identifizieren, aber auch dann, dass diese Stärken dann auch dann eingesetzt werden. Ich erlebe es als Führungskraft dann auch immer wieder, dass ich dann auch umgekehrt dieses ganz, ganz tolle Gefühl habe. Also wenn ich dann quasi so unterstützend da sein darf, auch gerade bei der Stärkenidentifikation, und man merkt dann auf einmal, wie jemand sein Potenzial sozusagen bestmöglichst nutzt, was das auch in mir als Führungskraft dann auslöst. Ja, also natürlich ist es so, wie du gesagt hast, dass Führung sicherlich anstrengend ist, ist herausfordernd, weil Führung natürlich sehr individuell ist. Ja, wenn du ein Team hast mit 20 Menschen, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich, die müssen auch sehr individuell geführt werden, die haben individuelle Stärken und Talente. Aber wenn sowas dann passiert, wie eben von dir oder jetzt auch nochmal von mir beschrieben, dann weißt du natürlich auch als Führungskraft in der Regel, wofür du jeden Morgen aufstehst, weil das natürlich dann auch ein ganz tolles Gefühl ist, oder?
Ganz genau. Und das ist genau die Wechselwirkung von empathischer Führung. Ja, weil viele Menschen sind im Moment auf der Sinnsuche. Ja, der eigenen Arbeit mehr Sinn geben. Und ich sage gerade für Führungskräfte, wenn du kein größeres Ziel hast, dann ist doch das Ziel, andere Menschen weiterzuentwickeln und da deinen Beitrag zu leisten. Und es ist genauso, wie du es auch beschreibst bei mir, dass ich darin meine Befriedigung finde und meine Arbeit wirklich Sinn macht, wenn ich merke, so Mensch, Person X, als er oder sie angefangen hat vor 2 Jahren, standen wir noch ganz woanders, hatten wir ganz andere Probleme. Und dann 1 Jahr später zu sehen, 2 Jahre später zu sehen, Mensch, ist ja komplett aufgeblüht und geht auf und traut sich Dingen zu und will mehr Verantwortung übernehmen. Und zu wissen, hey, da hast du auch einen Beitrag daran gehabt, ja, weil du damit reingegangen bist. Das ist sehr befriedigend, also für mich auf jeden Fall. Aber letztendlich glaube ich für viele Menschen, dass es halt so ist, dass wenn man sich für andere Menschen einsetzt, anderen Gutes tut, dass es letztendlich auch das ist, was Glück bringt. Ja.
Ja, absolut. Jetzt sind wir ein bisschen eingegangen auf den Begriff von Führung, Leadership und auch so ein bisschen dein Verständnis auch von guter Führung. Was verbirgt sich denn für dich hinter dem Begriff der Empathie?
Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Ja, und es geschieht auf zweierlei Dinge. Einerseits ganz wirklich auf der emotionalen Ebene. Das heißt, ich fühle wirklich mit der Person mit und leide mit. Das heißt, dass es wirklich körperlich auch sein kann. Aber das ist auch auf der kognitiven Ebene möglich. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die andere Person leidet und weiß, kann Schlussfolgere daraus, wie es der Person geht. Aber ich empfinde das nicht körperlich, die gleichen Emotionen oder ähnliche Emotionen. Hm. Aber was man halt dazu wissen muss, ist, dass aus meiner Empathie für sich erstmal nur etwas Passives ist. Und auch wenn ich und auch wenn ich viel über empathische Führung spreche oder Empathie, möchte ich eigentlich bei der empathischen Führung Menschen zu Mitgefühl führen. Ja. Weil Mitgefühl ist da, wo eigentlich die Magie tatsächlich passiert. Weil im Gegensatz zu Empathie ist Mitgefühl etwas Aktives. Und das wissen halt viele Menschen nicht, diesen Unterschied, diesen kleinen, aber feinen Unterschied, weil Mitgefühl ist eigentlich bei jemand anderen einen Schmerz zu erkennen und den Wunsch zu entwickeln, diesen Schmerz zu lindern. Und wenn ich diesen Schmerz nicht lindern kann, dann zumindest den Schmerz zu verhindern, und wenn ich den nicht verhindern kann, diesen Schmerz dann zumindest zu lindern. Und das ist das, was ich halt bei empathischer Führung versuche zu erklären, dass es eigentlich empathische Führung ist, ein aktiver Führungsstil, wo ich mich als Führungskraft regelmäßig hinterfragen kann, was habe ich aktiv getan, um einen Mitarbeitenden zu unterstützen. Und darauf sollte man eine Antwort haben.
Ja, schön, wie du das auch jetzt beschrieben hast, mit der Empathie, sich in jemand anderes hineinversetzen, und da auch nochmal gesagt hast, das passiert ja auf zwei unterschiedlichen Ebenen, nämlich einmal dieses Fühlen und dann auch diese kognitive Wahrnehmung. Mir hat jemand mal auch versucht, das auf den Punkt zu bringen und hat dann zu mir gesagt, das ist sozusagen Fühlen, was andere fühlen. Ja, das fand ich dann auch eine sehr schöne Beschreibung und auch nochmal schön, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, Lunia, wie du das jetzt auch noch so ein bisschen abgegrenzt hast, passiv, aktiv und den Begriff des Mitgefühls da ins Spiel gebracht hast. Da gehen wir aber im Verlauf unseres Gesprächs auf jeden Fall auch nochmal drauf ein, gerade auf dieses Thema Mitgefühl. Du hast es kurz schon angerissen in zwei, drei Worten, aber lass es uns vielleicht nochmal so ein bisschen expliziter machen, auch für unsere ZuhörerInnen. Was bedeutet empathische Führung jetzt genau für dich? Also was zeichnet dann auch diesen Ansatz aus? Was sind die, wenn man das so sagen kann, Kernaspekte empathischer Führung? Und was bringt auch empathische Führung für Unternehmen und was auch für die MitarbeiterInnen?
Ja, ich bin gerade tatsächlich daran, für mein Buch, was jetzt im Oktober rauskommt, die Definition empathische Führung zu erstellen. Ist noch nicht ganz final, aber ja, dann bin gerade im Feinschliff sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus dem Kopf hinkriege. Aber empathische Führung zeichnet sich dadurch aus, dass die das Mitarbeitende ins Zentrum des unternehmerischen Erfolgs gestellt werden, es darum geht, die Potenziale und Fähigkeiten des Einzelnen zu erkennen und zu unterstützen, dass Mitarbeitende auch ihre persönlichen Ziele und beruflichen Ziele erreichen können und dass auch diese Teil des Unternehmenserfolgs sind. Und die Organisation, deren Aufgabe ist es eigentlich, immer zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern, Kunden, Unternehmen und Mitarbeitenden, das zusammenzubringen. Und eigentlich, und wenn all diese drei verschiedenen Parteien, sage ich mal, berücksichtigt sind, erst eigentlich der wirkliche nachhaltige Erfolg, man von nachhaltigen Erfolg sprechen kann. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen nur auf Kosten der Mitarbeitenden agiere, kann ich zwar finanziell erfolgreich sein, monetär, aber letztendlich ist es kein nachhaltiger Erfolg, weil dann beispielsweise Mitarbeitende leiden oder gar die Gesellschaft leidet, Umwelt leidet etc. Und ich glaube, dass wir halt, ich schweife jetzt ab, aber trotzdem setze ich den Satz zu Ende. Ich glaube, dass wir in Zukunft Erfolg von Unternehmen einfach nochmal neu definieren müssen. Und diese Dinge wie gesellschaftliche und Umweltaspekte mit berücksichtigen müssen. Ja, weil alles zu zertrampeln und Geld zu machen, das ist ja einfacher, als Lösungen zu finden, erfolgreich zu sein und dabei aber niemanden dafür zu sorgen, dass niemand zu Schaden kommt oder auch die Umwelt nicht geschadet wird.
Ja, und da gerade zu dem, was du zum Ende jetzt gesagt hast, weil die Herleitung war ja auch, dass empathische Führung auch diese Nachhaltigkeitskomponente dann auch enthält. Und du dann gesagt hast, okay, Erfolg und auch Wachstum sollte weniger kurzfristig dann sein, sondern auch diese Aspekte wie Gesellschaft und Umwelt dann auch berücksichtigen. Das nehme ich zwar noch nicht überall, aber doch zusehends wahr, weil ich den Eindruck habe, neben dem, was wir natürlich jetzt auch an, wie soll ich mich ausdrücken, vielleicht auch so ein bisschen Druck haben, genau in diese Richtung zu gehen. Also schauen wir uns das Thema Klimawandel beispielsweise mal an, haben wir natürlich auf der anderen Seite auch diese gesellschaftliche Forderung oder dieses Umdenken, was sich dann auch widerspiegelt in dem, was dann beispielsweise dann Leute, die sich irgendwo bei Unternehmen bewerben, mit welchen Zielen und Interessen die aufs Unternehmen zugehen. Und die sehen dann manchmal sehr genau, okay, ist das ein Unternehmen, was vielleicht sehr, sehr kurzfristig auf Erfolg und Wachstum und auf Teufel komm raus ausgelegt ist, oder verfolgen die jetzt eine konkrete Vision, die diese Komponenten Nachhaltigkeit und so weiter beinhaltet, was dann zusehends auch attraktiver dann sicherlich auch ist für die, um Talente dann auch zukünftig zu gewinnen für Unternehmen, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, da kommen Unternehmen, da bin ich überzeugt, gar nicht drum herum. Und dazu gibt es auch einige Studien. Zum Beispiel gab es jetzt vor 2 Jahren eine Studie von Green Recruiting, wo halt Studenten befragt wurden und 76% haben angegeben, dass sie sich was ihnen wichtig ist bei der Wahl von Unternehmen, in denen sie arbeiten wollen, das Thema Nachhaltigkeit. Wie ernsthaft geht das Unternehmen dieses Thema an? Und ich glaube, dass das sich noch mehr verstärken wird, dass es dann nicht mehr nur um Nachhaltigkeit und Klima, sondern halt wirklich auch soziale Gerechtigkeit, aber auch Impact und das nicht nur national, sondern auch global gesehen.
Du bist ja jetzt eben auf die Definition oder deine Definition von empathischer Führung so ein bisschen eingegangen. Wenn ich es vielleicht jetzt noch so ein bisschen mehr konkret auch machen möchte, gibt es da so ein paar, ich habe es eben in der Frage formuliert, Kernaspekte von empathischer Führung, also wo man es auch so ein bisschen dran festmachen kann?
Ja, es gibt vier Kernaspekte empathischer Führung, die ich definiert habe. Und der erste Aspekt ist das Thema Menschlichkeit. Das heißt, der Mensch steht im Zentrum und da kann man sowohl den Menschen als Mitarbeitenden sehen, aber es geht halt auch um den Menschen an sich, weil letztendlich wir haben ja Menschen, die produzieren Produkte und Services für andere Menschen. Ja. Und auch diesen und uns selber ins Zentrum zu rücken, würde uns sehr dabei helfen, bessere Lösungen zu schaffen, die uns nicht irgendwie dann ein Jahrzehnt später dann doch wieder schaden, ja, wissentlich. Der erste Aspekt ist Menschlichkeit, der zweite Aspekt ist das Thema Offenheit. Offenheit auch in Bezug auf Verletzlichkeit, sich verletzlich zeigen, aber auch Offenheit in Bezug auf Fehlerkultur, weil das auf jeden Fall entscheidend ist. Zum einen Offenheit, um Vertrauen aufzubauen. Möchte ich, dass man mir vertraut, muss ich halt auch offen über mich sprechen können. Möchte ich, dass meine Mitarbeitenden vielleicht mutiger, kreativer werden, dann muss ich denen auch zugestehen, Fehler zu machen. Und da hilft es als Führungskraft, wenn auch ich selber offen mit meinen Fehlern umgehe. Ja, zu sagen, ja, ihr dürft Fehler machen, aber selber stellt man sich als unfehlbar dar, das ist nicht glaubwürdig. Ja, und da kann man noch so viel erzählen. Einen Fehler zuzugeben bewirkt viel mehr als 10-mal sagen, ihr dürft, ihr könnt und traut euch doch.
Absolut.
Der dritte Aspekt ist das Thema Feedback. Ja. Und eins der wichtigsten Säulen empathischer Führung. Und ich finde, dass Feedback in Unternehmen sehr vernachlässigt wird und dessen Potenzial nicht gesehen wird. Das zeigt sich auch daran, dass es kaum Feedback-Schulungen gibt für die Belegschaft, wenn meistens nur für Führungskräfte. Und für Führungskräfte gibt es diese meistens immer im Zusammenhang mit Gehaltsgespräch, Jahresgespräch. Ja. Und mit empathischer Führung möchte ich eigentlich auf das Potenzial von Feedback aufzeigen, weil es das ist, das beste Tool ist, mit dem wir uns eigentlich gegenseitig weiterentwickeln können. Und in empathischer Führung wird Feedback als Fürsorge gesehen. Das heißt, wenn ich dir, Joachim, nach diesem Gespräch mein Feedback gebe, heißt es, hey, ich tue das, weil ich möchte, dass du dich weiterentwickelst, dass du vielleicht bereits beim nächsten Podcast die Anmerkung, die ich denke, hey, das könnte dich voranbringen, schon nicht tust und kannst schon anwenden. Wenn ich dir das vorenthalte, würde das letztendlich heißen, ist es mir doch egal, ob er oder sie den gleichen Fehler im nächsten Podcast wieder macht. Oder ob du selber drauf kommst. Ja, manchmal kommt man ja selber auf Fehler, aber das dauert länger, weil wir sind nicht in der Lage, uns selber zu beobachten. Wir Menschen brauchen einfach manchmal das Fremdbild von anderen. Und wir sind tagtäglich mit Menschen umgeben, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, aber die halten uns ihr Feedback vor. Dabei ist es genau das, was wir eigentlich brauchen, um uns zu entwickeln. Und es ist ja nicht so, dass ihnen nichts auffällt. Im Gegenteil. Wir könnten durch ein ganzes Team durchgehen. Und wenn wir sagen würden, sag mir mal zu Person XY, siehst du bei der Person ein Optimierungspotenzial? Oder was kann diese Person besonders gut? Uns würde immer etwas einfallen. Nur das Problem ist, wir teilen es der Person nicht mit. Wir gehen nach Hause, und erzählen es unseren Partner, unsere Kinder, unseren Nachbarn, unseren Freunden. Dort regen wir uns eine Stunde lang darüber auf, wie Person XY mal wieder den gleichen Fehler gemacht hat. Oder schlimmer noch, wir gehen zum nächsten Büro, ja, zu einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin und erzählen ihr oder ihm, was Person X falsch gemacht hat, statt das bei der Person zu adressieren, die es betrifft. Weil, seien wir mal ehrlich, die meisten tun es ja nicht absichtlich. Manche wissen es einfach nicht besser und sie müssen es gesagt bekommen. Und wenn wir es schaffen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo jeder das als Mitaufgabe sieht, zu sagen, hey, ich kann einen Beitrag leisten, dass mein Kollege oder meine Kollegin sich weiterentwickelt. Ich bin damit verantwortlich, dass er oder sie besser wird. Da würden wir uns doch alle viel schneller entwickeln, als wir es jetzt tun. Und ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte eigentlich mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und deswegen sehe ich das ja mit als meinen Auftrag, sie da dabei zu unterstützen. Werden die anderen besser, werde ich selber auch besser. Und das ist so die Unternehmenskultur in Bezug auf Feedback, die ich mir wünsche, dass wir das viel mehr vom Mindset her verändern, dass es halt eine Form von Fürsorge ist.
Ja, und ich finde es auch wirklich sehr schön, dass du jetzt auch gerade auf diesen dritten Aspekt von empathischer Führung, nämlich das Feedback, dass du auch sehr viel Redezeit drauf verwendet hast und hast die Themen alle aus meiner Sicht auch ja sehr ehrlich und auch greifbar dann auch angesprochen. Und ich meine, alles hängt ja irgendwie mit allem so ein bisschen zusammen. Und gerade der erste Aspekt, also wo du gesagt hast, der Mensch im Zentrum, also gerade wenn mir dann der Mensch auch wirklich wichtig ist und ich habe dieses ehrliche Interesse und ich bin ihm dann auch sehr wertschätzend gegenüber. Gerade dann zeigt sich das ja dadurch, dass ich dann auch entsprechend dann auch regelmäßig dann auch Feedback gebe, ja, und auch andere Dinge, die du vorher genannt hast, wie die Komponenten Offenheit auf der einen Seite, aber auch das Thema Vertrauen, das ist ja dann das Fundament und der Nährboden auch dafür, dass sich so eine Feedback-Kultur dann auch entwickelt. Und ich bin vollkommen bei dir. Man sieht das nicht nur in Unternehmen und in der Arbeit von Führungskräften mit Mitarbeitern oder Mitarbeiter oder KollegInnen untereinander, sondern auch darüber hinaus, zumindest ich empfinde das so, egal ob das jetzt Freundeskreis oder da, wo andere Beziehungen auch existieren in der Gesellschaft, ich könnte auch Schule als Beispiel nehmen, dass dieses Thema Feedback, lass es mich so ausdrücken, noch sehr viel Luft nach oben hat, ja. Und teilweise es gibt Unternehmen, wo diese Kultur dann auch da ist, finde ich sehr schön. Aber ich finde, also Stichwort nochmal auf Schule und Erziehung, du musst quasi relativ früh oder solltest relativ früh dann auch anfangen damit. Damit dann, also manchmal erlebe ich, dass Menschen relativ schnell geschockt sind, wenn sie in so eine Feedback-Kultur dann auch reinkommen, weil sie es vorher gar nicht erlebt haben. Ja, weißt du, sie sind dann ganz anders sozialisiert worden und haben das in ihrer Erziehung oder in der Schule dann nie gesehen oder gehört und sind dann auf einmal ganz überrascht. Ist das, ne? Weil, also seien wir auch da mal ehrlich, Feedback kann ja auch mal ein bisschen unbequem oder herausfordernd sein, ja. Und wenn du sozusagen, also ich finde, man muss halt auch lernen, mit Feedback gut umzugehen, also Feedback zu geben, mit Feedback umzugehen, wie nehme ich Feedback auch entgegen, was mache ich draus? Also ist schon sehr facettenreich, das Thema Feedback.
Ja, aber wir müssen halt lernen, dass Feedback Fürsorge ist. Das heißt, wenn mir jemand Feedback gibt, dann anzuerkennen, hey, die Person meint es gut mit mir. Und bei empathischer Führung motiviere ich immer die Führungskräfte auch, es nicht beim Feedback zu belassen. Ja, wie du ja gesagt hast, echtes Feedback ist unangenehm und kann sogar wehtun. Also ich merke das halt, wenn ich mal wirklich es wirklich ganz ehrlich und offen bin oder wenn mir jemand mal ehrliches Feedback gibt, ja, dann trifft's mich natürlich in der Magengrube. Und da merkt man so, ups, die Person hat wirklich den Kern getroffen, ja. Und so geht's natürlich anderen auch. Aber wenn man weiß, es ist gut gemeint, ja, wenn man es halt wirklich von gut gemeinten Freunden mal kriegt, dann tut's weh, aber man nimmt es an, weil man weiß, sie meinen es ja gut mit mir. Und so sollte es aus meiner Sicht auch am Arbeitsplatz sein. Und da, um damit Leute das verstehen, dass es gut gemeint ist, darf ich sie ja mit dem Feedback nicht alleine lassen. Das heißt, ich muss ja dann wieder unterstützen und mit reingehen und zu sagen, alles klar, wir haben das jetzt identifiziert. Was braucht es dafür, damit du nicht den nächsten Monat wieder denselben Fehler machst? Einfach zu vernetzen, zu sagen, absolut. Mensch, schau mal, Person X hat das gleiche Problem schon mal gehabt und hat es super gelöst. Ich bringe euch mal zusammen. Brauchst du einen Kurs? Brauchst du eine Fortbildung? Brauchst du mehr Zeit, damit wir gemeinsam das lösen? Oder ich zeig es dir. Ja. Und in diesen Unternehmen, es gibt ja immer, entweder man hat selber die Antwort oder es gibt jemand anderes, aber es gibt ja immer eine Lösung. Und damit Teil der Lösung zu sein und mit reinzugehen und zu sagen, ich unterstütze dich auch dabei, das zu korrigieren und ich knall's dir nicht einfach nur hier auf den Tisch und bin dann weg und sieh mal selber zu. Und das ist das, was dann letztendlich Vertrauen schafft.
Richtig. Jetzt hast du die drei Komponenten oder Aspekte Menschenzentrum, Offenheit und Feedback genannt. Der vierte Kernaspekt von empathischer Führung ist dann was?
Selbstreflexion.
Selbstreflexion.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und zwar sich immer wieder selber zu hinterfragen. Ja, und das gilt nicht nur für Führungskräfte, natürlich da insbesondere, aber eigentlich sollten wir das alle tun, auch Mitarbeitende zu fragen, was hat diese Situation eigentlich mit mir selber zu tun oder welchen Impact habe ich hier selbst gehabt? Und ich übe mich selber da drin und das gilt sowohl für Dinge, die schief gehen, aber auch Dinge, die gut ausgehen, mich zu hinterfragen, was war mein Anteil da dran? Ja, und das schult einem, sich selber besser kennenzulernen und auch die eigenen Stärken nochmal besser zu erkennen, aber halt auch Verfehlungen zuzugeben. Ja. Und ich bin oft in Austausch in unterschiedlichen Konstellationen mit Führungskräften und wir kommen immer sehr, sehr oft auf dieses Thema zu sprechen. Ja. Und die dann halt auch mal oft sagen, ja, ich habe bei meinen Mitarbeitenden das und das getan und versucht und gemacht und nichts passiert. Und dann bohr ich halt immer nach, ja, hast du denn Ziele ganz klar gesteckt? Hast du die Erwartungen geklärt? Und hast du auch Feedback gegeben? Und spätestens beim Feedback brechen die meisten ein und denken so, so richtig, ja schon, aber nicht so richtig. Dann sage ich so, ach so, okay, das ist ja erstmal per se, das ist ja erstmal gar nicht schlimm, ja. Die Frage ist nur, du sollst dir stellen, ist, warum fällt es mir eigentlich schwer, Feedback zu geben bei Mitarbeitenden, die mir anvertraut wurden, Mitarbeitende, die eigentlich erwarten dürfen oder erwarten können, dass sie hier und da mal Feedback kriegen und auch mal schlechtes Feedback gibt, wenn es nicht so gut läuft. Und warum tue ich mich als Führungskraft schwer? Und das schaffst du nur mit Selbstreflexion. Und ich habe den Eindruck, das machen die wenigsten. Viele übergehen dann die Situation und hoffen, das löst sich dann irgendwie von selber. Aber es steckt ja irgendeine Form von Angst dahinter. Und das kriegt man ja nur gelöst, indem man wirklich drüber Gedanken macht. Weil das hilft ja niemanden. Ich kann nur sagen, aus persönlicher Erfahrung, selber zigmal auf die Schnauze gefallen, kein gegebenes Feedback rächt sich immer. Das taucht früher oder später irgendwann wieder auf in anderer Form. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man ganz genau, was man versäumt hat. Und da kann man es halt nicht immer nur den Mitarbeitenden ankreiden, sondern muss auch bei sich gucken und sagen, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht, weil ich war hier nicht deutlich genug oder ich war nicht ehrlich genug mit meinem Feedback.
Ja, und für mich ist das auch so, wie du es jetzt gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiges Element, ja, dieses Element oder dieser Kernaspekt der Selbstreflexion. Mir ist dann eben auch nochmal dieses Zitat eingefallen. Ich glaube, als erstes hatte ich es genannt, dann auch in der Intro oder ein Teil, ja, wo du dann gesagt hast, wer wirklich anders führen will, kann es auch. Es fängt mit der Arbeit an sich selbst an, eine Arbeit, die viele scheuen, ja, und es unterstreicht ja auch das nochmal, was du eben gesagt hast, dass das durchaus auch manchmal sehr unbequem sein kann, diese Selbstreflexion, ja, da ist manchmal auch gerade so diese Interdependenz zu Feedback-Schleife dann wiederum wichtig, weil manchmal gibt dann auch das Feedback, was man von anderen bekommt, wenn man es bekommt, dann auch den Impuls zur Selbstreflexion. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich auch, gerade weil Selbstreflexion so wichtig ist, dass man sich selbst vielleicht auch so eine Art Ritual dann einbaut, wo man, also ohne, dass es jetzt vielleicht zum Druck oder zum Zwang wird, aber wo man sagt, okay, ich nehme mir bewusst auch diese Zeiten, ja, und auch dieses Zeit für sich selbst und Ruhe haben, ist ja aus meiner Sicht zumindest ein wichtiges Element von Selbstreflexion, um dann sozusagen immer mal ritualisiert durch was auch immer in diese Selbstreflexion zu kommen, auch wenn man von außen jetzt keinen bestimmten Impuls via Feedback bekommt. Ja. Ne?
Und je besser man sich selber kennt, umso besser kann man auch andere Menschen verstehen. Ja.
Absolut, ja. Also da gibt's ja wirklich auch den schönen Satz, ja, gerade im Kontext von Lead Yourself, nur wer sich selbst gut führen kann, kann auch andere gut führen. Und das zahlt ja genau auf das ein, was du jetzt eben gesagt hast. Ich hatte als Teilfrage eben noch ganz zum Schluss dann gesagt, weil ich weiß nicht, wie dir das so geht, ja, gerade wenn man sich über empathische Führung dann unterhält, dann kommt dann oft auch so die Frage, was bringt's, ja? Also was bringt's denn den Unternehmen und was bringt's denn auch den MitarbeiterInnen? Also ich glaube, beim Thema MitarbeiterInnen, da sind wir eben auch schon mal auch so ein bisschen eingestiegen, auch gerade wenn wir da über das Thema persönliche und fachliche Weiterentwicklung dann denkt und spricht. Was antwortest du dann Unternehmen, wenn die sagen, was bringt's mir?
Es bringt viel. Zum einen zufriedenere, motiviertere Mitarbeitende, und das ist nichts, was ich mir selber ausgedacht habe, sondern es gibt viele Studien dazu, die genau das belegen. Auch die Effizienz steigt bei empathischeren Führung. Und natürlich auch Mitarbeitende, die zufriedener sind, weil die Welt hat sich verändert und Mitarbeitende haben einfach andere Erwartungen an ihre Führungskraft, aber auch an Organisation. Und das zu ignorieren, kann sich kein Unternehmen in der aktuellen Lage vom Fachkräftemangel, kann sich keiner leisten. Ja, da geht's gar nicht um, finde ich's gut oder nicht, sondern es ist ein Must. Punkt. Ja, und ich muss mich damit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das umkehren lässt. Ja. Also wer hofft, es aussitzen zu können, hat es nicht verkannt, weil ich glaube, auch was vernachlässigt wird aus meiner Sicht, ist der Impact der Wissensgesellschaft auf den Einzelnen. Ja, früher war Coaching einigen wenigen Top-Coaches vorbehalten. Ja, noch vor ein paar Jahrzehnten. Was wir heute so inflationär da ist und jeder eine Coaching-Ausbildung machen kann und sich coachen lassen kann, war gar nicht gang und gäbe. Ja, und wir beschäftigen uns viel zu wenig damit, was macht das eigentlich mit Menschen, wenn sie jeden Tag gecoacht werden? Und mit jeden Tag gecoacht werden meine ich, dass wie wir alle, also ich weiß nicht, du bestimmt ja auch, wenn du halt dich auf Social Media bewegst, dann hast du Top-Coaches und Top-Thought-Leader, die teuersten der teuersten, die jeden Tag ihr Wissen mit dir teilen. Die könntest du dir ja, wenn du sie buchen würdest, gar nicht leisten, ja. Aber die teilen trotzdem das Wissen mit deinem Praktikant und deiner Praktikantin, mit allen deinen Leuten in deinen Teams. Und jeder von uns folgt einigen von diesen Leuten. Was macht das eigentlich, wenn ich jeden Tag ein Zitat oder ein kurzes Video von diesen Menschen lese? Simon Sinek, Gary Vee, Wanga, wie sie auch alle mal heißen wollen. Ja. Und jeden Tag erzählt mir ein Simon Sinek, wie die Führungskraft sein sollte, wie die Arbeitskultur sein sollte, wie Organisationen aufgestellt werden sollten, ja, und wie wichtig Ziele sind. Und dann gehe ich in ein Unternehmen und erlebe das Gegenteil. Also, dass dann ein Mensch frustriert wird, ist doch wohl klar. Und vielleicht war das ja früher ja auch anders, weil man hat ja nur den Nachbarn gehabt, man hat die Kollegen gehabt, alle haben das Gleiche erlebt und keiner hat dir erzählt, hey, das geht auch anders und es funktioniert auch anders. Ja, das heißt, diese Frustlevel steigt natürlich mit dem Wissen, sobald du erfährst, es geht auch anders. Nur meine Führungskraft kriegt es nicht hin. Nur meine Organisation schafft es nicht, weil der oder die haben noch gesagt, dass es geht. Ja, und diese Einwirkung von außen, dieses Geschenk von Wissen, das müssen wir ja auch akzeptieren, was das halt bedeutet, wenn wir in einer Wissensgesellschaft leben, dass wir vielleicht nicht immer, dass vielleicht nicht Organisationen kontrollieren können, wo die mit was sich Menschen gedanklich beschäftigen.
Du hast es ganz am Anfang schon erwähnt, als es um das Thema Führung ging, Interesse am Menschen hast du gesagt, dann auch eben nochmal, als es um die Kernaspekte von empathischer Führung ging, wo du gesagt hast, der Mensch steht im Zentrum. Wenn es denn bei empathischer Führung um den Menschen geht, welche Bedürfnisse sollten denn Unternehmen und Führungskräfte denn unbedingt sozusagen bei ihren Mitarbeitern beobachten und auch berücksichtigen?
Ich glaube, im Moment würde ich sagen, unbedingt das Bedürfnis nach Partizipation. Da merke ich, dass das immer mehr steigt. Dieses von, hey, wir haben da eine Führungskraft oder ein CEO, der alles irgendwie bestimmt, wobei die wahrscheinlich das nicht immer so gemacht haben, dass es halt nicht mehr funktioniert, ja. Und das ist das, was ich auch irgendwo immer wieder erlebe, dass das gesamte Wissen von Teams und von Experten nicht ausreichend ausgeschöpft wird, ja, weil halt auch viel aufgrund von Politik oder ist es von who knows who, ja. Das heißt, wenn du in einem bestimmten Netzwerk im Unternehmen drin bist, dann wirst du vielleicht herangezogen, ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dabei hast du vielleicht diese Expertise. Das heißt, du bist eigentlich schon gezwungen, um zu buhlen, zu zeigen, hallo, hier hab ich, ja, was man ja auch in jedem Ratgeber liest, zu sagen, mach dich sichtbar. Und zeig dich und vernetze dich mit den entsprechenden Leuten. Und ich frage mich, warum? Das Unternehmen sollte doch ein Interesse daran haben, zu wissen, wer sind die besten Leute, um ein bestimmtes Problem zu lösen, ohne dass die Leute so irgendwie jetzt hier mal eine Kampagne starten müssen im Unternehmen, sage ich mal, übertrieben. Weil ich bezahle ja dafür, dass sie da sind. Ich bezahle, dass sie dieses Wissen haben und dass sie das dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Und da glaube ich, dass halt immer mehr Frust bei Mitarbeitenden entsteht, weil es halt irgendwo die eigene Arbeit oder die eigene Expertise als sinnlos oder nicht ausreichend gewertschätzt oder nicht ausgeschöpft wird. Ja, und dann entstehen Lösungen, wo einige dann meinen, wie kommt das denn zustande? Wie kann das denn sein? ist doch ein Zeichen dafür, dass doch bestimmte Leute meinen, es besser zu können, aber nicht zum Zug kamen. Und das ist so schade. Und ich glaube, dass halt, und das ist das, was auch dazu führt, dass manche Leute Unternehmen verlassen, selber gründen, nicht weil sie unbedingt gründen wollten, sondern einfach diese Sinnlosigkeit und Ineffizienz sie einfach frustriert und nicht mehr mitmachen wollen. Das ist eine ein Thema. Das andere Thema ist das Thema tatsächlich die Suche nach Sinn. Dass viele Menschen auf der Suche sind nach Sinn. Ja, und ich ein gutes Beispiel, was ich beobachte, sind Coaches und Trainer, ja, die irgendwann, da sind ja Menschen, die an irgendeinem Punkt ein zusätzliches Interesse entwickelt haben, was sie gerne ausleben wollen. Also machen sie eine Coaching-Ausbildung, Trainingsausbildung, unterschiedlichste Richtungen und verlassen dann das Unternehmen und machen sich selbstständig. Was man aber dann feststellt, ist, die gleichen Unternehmen buchen wiederum Trainer und Coaches. Ich muss mal darüber schreiben, weil ich finde das immer so witzig, wo ich denke so, wow, ich würde da gerne mal echt eine Studie dazu machen, weil ich denke, ich glaube, dass nicht, also ich habe auch irgendwann diese Coaching-Ausbildung gemacht, ja, aber ich habe mich halt nicht selbstständig gemacht. Aber wenn mir jemand damals gesagt hätte, Mensch, Lunja, du hast doch eine Coaching-Ausbildung, lass uns doch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht kannst du ja 70% weiterhin in deinem Job arbeiten und 30% machst du hier das Coaching für Kollegen und Kolleginnen oder Führungskräfte. Was hältst du davon? Ja, natürlich hätte ich das sehr, sehr gerne gemacht, weil ich habe ja die Ausbildung über ein Jahr gemacht, weil ich da ein großes Interesse an dem Thema hatte. Und ich glaube, dass es halt vielen anderen auch so geht, dass es gar nicht darum geht, ich möchte jetzt alles stehen und liegen lassen und nur noch das machen, sondern dass es viele gute Leute hätte halten können, wenn man einfach nur noch mal ergänzend was dazu und ihnen das gestattet hätte, weil letztendlich kauft man das ja, das gleiche Wissen ja sowieso wieder ein. Und einen Mitarbeitenden zu halten, der schon länger das Unternehmen kennt und eine gewisse Expertise aufgebaut hat, ist aus meiner Sicht ja sogar noch besser in manchen Fällen. Also da zu schauen, dieses Thema Sinn, ich glaube, ist etwas, was man auch nicht ignorieren sollte und Unternehmen halt auch viel mehr sich damit beschäftigen müssen, wie können wir die Arbeit der Arbeit und der Organisation mehr Sinn geben. Und das schafft aber einen schönen Kreislauf, weil letztendlich glaube ich, dass es einmal mit der Arbeit selber, wie gestalten wir die Arbeit, wie effizient sind wir? Allein damit würde man ja, glaube ich, schon wären vielen Menschen geholfen, weil viele sagen, das ist alles sinnlos, weil sie das Gefühl haben, das, was sie tun, bringt nichts, zahlt nicht auf irgendwie Ziel ein. Oder sie strengen sich an und dann kommt jemand von links und meint, es besser zu wissen, obwohl man selber gar nicht im Projekt ist, gibt man aber vor, wie gearbeitet werden sollte. Das erhöht natürlich das Empfinden von Sinnlosigkeit, weil man möchte ja sich einbringen, man möchte ja selber das Gefühl haben, etwas zu schaffen, etwas beizutragen. Und wenn man dauernd gesagt bekommt als Experte, was man jetzt alles bitteschön, wie lösen sollte, obwohl man eigentlich genau dafür eingekauft worden ist, frustriert das. Und das andere ist halt wirklich über diese ganzen Themen, Nachhaltigkeit, Klima, aber soziales Engagement, kann ich ja in Unternehmen das Thema Sinn reinbringen.
Absolut. Ja, ich habe dir auch wie schon vorher die ganze Zeit sehr, sehr gespannt zugehört und bin wirklich fasziniert, auch was du jetzt nochmal gesagt hast, auf meine Frage hinsichtlich der Bedürfnisse, die es da zu berücksichtigen gilt. Und auf jeden Fall, also ich könnte das jetzt, könnte vieles von dem, was du gesagt hast, zustimmend nochmal auch kommentieren und auch ergänzen aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Das würde jetzt wahrscheinlich dann auch den zeitlichen Rahmen sprengen, aber auch schön, dass du diesen Kreislauf auch eben dann nochmal beschrieben hast, weil den sehe ich nämlich genau auch, ja, also diesen Kreislauf dann und diese Zusammenhänge zwischen Partizipation, Mitbestimmung auf der einen Seite und dann der Suche und dem Finden dann auch, wenn sich das auch einstellt, auf der anderen Seite und dann auch wieder zurückgespiegelt. Also sehr, sehr interessant. Sag mal, Lunia, kann man denn Empathie und empathische Führung lernen und welche Fähigkeiten bzw. Skills sollte man denn überhaupt mitbringen, wenn man empathisch führen möchte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ja, empathische Führung, also ich meine, man muss das jetzt natürlich trennen. Das eine ist Empathie und das andere ist empathische Führung. Kurz mal zu Empathie. Alle Menschen werden mit Empathie geboren. Ja, und es ist sogar, es gibt Studien an Babys, wo man nachgewiesen hat, dass auch selbst Babys Empathie zeigen. Und wir verlernen das nur im Laufe der Zeit, beziehungsweise es wird uns halt auch unbewusst, je nach Sozialisierung, Erziehung oder Umfeld, abtrainiert. Ja, das heißt, dass die Empathiefähigkeit halt immer, je älter wir werden, auch abnehmen kann oder abnimmt, je nachdem, wie wir aufwachsen. Aber es gibt die Möglichkeit, Empathie zu trainieren. Und das ist halt auch möglich, um diese Empathiefähigkeit wieder zu erhöhen. Auch da gibt es interessante Studien von der Tanja Singer beispielsweise, die inzwischen auch ein Institut, glaube ich, eröffnet hat, wo man genau das trainieren kann und ich glaube sogar inzwischen auch über eine App. Und empathische Führung, ja, auch das kann ich lernen, deswegen schreibe ich ja dauernd darüber, das heißt, mir immer schön fleißig folgen, da gibt es immer ganz viele Tipps oder mein Buch, das im Oktober kommt, kaufen. Aber das Größte ist, glaube ich, bei empathischer Führung, ich sage immer, die Theorie ist eigentlich recht einfach. Ja, das größte Problem oder der größte Hebel ist die Haltung. Wenn ich nicht bereit bin, die Haltung zu verändern, dann wird mir empathische Führung schwer tun. Ja, und das ist das, was ich vielen mitgebe, dass man als Führungskraft und auch ich als empathische Führungskraft gar nicht den Anspruch habe, alles genau zu wissen. Und empathische Führung heißt nicht, die Glaskugel zu haben und ins Meeting zu gehen und zu glauben, so, oh, was hat denn Joachim für ein Problem? Ich weiß es ganz genau, was er jetzt helfen müsste. Nein, ich muss es gar nicht wissen. Ja, und ich kann es auch gar nicht wissen. Ich kann ganz blank reingehen und fragen, sag mal, Joachim, wobei kann ich dich denn unterstützen, damit du heute hier gut rausgehst oder damit du deine Ziele erreichen kannst, damit du bestmöglich arbeiten kannst? Was brauchst du? Was kann ich tun? Ja, weil die meisten Mitarbeitenden wissen sehr gut, was sie brauchen oder was ihnen fehlt. Sie werden nur halt nicht gefragt. Das heißt, ich kann doch einfach offen fragen und dann nehme ich das einfach nur auf. Und wichtig ist aber, wenn ich frage, dass ich dann mit dem, was ich gesagt bekomme, auch arbeite. Und manchmal sind es halt auch Dinge, die dann länger dauern oder Dinge, die ich halt nicht kann. Da kann ich auch offen sagen, du, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ich kann das versuchen rauszufinden und zu tun. Aber und halt wirklich diese Themen ernst zu nehmen und zu versuchen, wirklich diese Begleitung einfach zu machen. Und allein damit hat man sofort, also das kann egal auf welcher Stufe man gerade ist, sich bei dem Thema befindet. Ja, morgen zu einem Mitarbeitenden zu gehen, als jemand im Team und zu sagen, du, ich habe mich jetzt mal über meinen Führungsstil nachgedacht und ich möchte es besser machen. Ja, was habe ich bisher, was, wo siehst du, wo kann ich denn aus deiner Sicht ansetzen, was ich besser machen kann als bisher? Und ich möchte das, und mir ist es wirklich ernst, wenn dir etwas auffällt, auch nach unserem Gespräch, sprich mich bitte an, weise mich darauf hin, weil ich mache das nicht mit Absicht. Aber ich möchte es wirklich besser machen in Zukunft. Und dazu brauche ich deine Unterstützung, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, allein das, egal wie man vorher geführt hat, und wenn man danach wirklich konsequent dran bleibt und offen und empfänglich ist fürs Feedback und auch nachfragt, wird einem so viel Sympathiepunkte und Vertrauen entgegenbringen, wenn man merkt, so, ah, okay, da möchte eine Person sich verändern. Und das ist ja etwas, was wir Menschen ja immer anerkennen und auch schnell da und auch vergeben, was vorher war, und gemeinsam in die Zukunft schauen und auch unsere Unterstützung anbieten, ja, die Mitarbeitenden dann auch unterstützen wollen. Aber dazu muss die Führungskraft als erstes die eigene Haltung ändern und das wirklich wollen. Weil das ist das, wo ich sage, andere Menschen auch merken, ob das jetzt nur gespielt ist oder ob man jetzt einfach nur mal einem Trend nachrennt und einfach mal sagt, ich sage ein paar Mal Empathie und damit ist es getan. Nein, Menschen spüren, ob etwas wirklich authentisch und ehrlich gemeint ist oder nicht.
Das ist genau richtig so, wie du es jetzt am Ende gesagt hast. Und ja, kann ich aus eigener Erfahrung auch so sagen. Also haben die Menschen ein großes Feingefühl oder ein Gespür darüber, ob da jemand wirklich authentisch agiert, ob das zu einem passt, ob er auch die notwendige Haltung, so wie du es auch gesagt hast, dann auch hat und die hinter diesem Thema stehen. Das spüren dann die Menschen schon sehr, sehr genau. Sag mal, mir ist schon auch mal passiert, und ich weiß nicht, ob es ja auch schon so gegangen ist, dass empathische Führung als so eine Art Kuschelkurs mit den MitarbeiterInnen gesehen wird und auch als Wohlfühlführung bezeichnet wird. Wie siehst du das?
Da kann ich inzwischen tatsächlich nur noch lachen. Ich habe am Anfang, als ich anfing, über empathische Führung zu schreiben, habe ich das immer verteidigt. Es gibt sogar einen Beitrag, glaube ich, dazu, dass es nichts ist, dass es überhaupt nicht soft ist, wie man denkt. Ja? Und wenn man jetzt mit in hart und soft arbeiten will, dann kann ich sagen, ja, gerade jemanden ehrliches, offenes Feedback zu geben, wenn jemand keine gute Arbeit geleistet hat, das ist nichts, was irgendwie soft ist. Das fällt schwer. Ja. Und deswegen wäre das auch nicht das meist diskutierte Thema, das ich mit Führungskräften führe. Dass sie sich immer schwer tun damit, meistens schwer tun damit, ehrliches Feedback zu geben, wenn es mal nicht so gut ausfällt. Ja. Das heißt, es ist schwer. Ja. Dann könnte man auch sagen, naja, wenn du es kannst, dann bist du schon hart. Ja. Aber jetzt im Zuge dessen, dass ich mich ja jetzt nochmal intensiver mit den einzelnen Themen beschäftige, da ich ja dieses Buch schreibe, bin ich dazu hinzugekommen, zu sagen, aufzuhören zu verteidigen. Weil zu verteidigen hieße ja, es ist schlecht, soft zu sein. Und das möchte ich nicht mehr vertreten. Weil wenn jemand mich soft nennen will, nur weil ich menschlich agieren möchte im Arbeitsumfeld, dann bin ich gerne soft. Bin ich gerne soft, wenn es heißt, ich stehe für andere ein und möchte andere Menschen unterstützen und ein gutes Arbeitsumfeld schaffen. Ja, dann bin ich sehr, sehr gerne soft. Ja, weil ich glaube, das ist nichts, wofür man sich entschuldigen sollte. Dann sollten noch viel mehr Leute soft sein, weil wir wollen ja eigentlich, dass es Menschen am Arbeitsplatz gut geht. Ja, und die Menschen arbeiten ja nicht weniger gut, nur weil man gut mit ihnen umgeht. Das ist ja ein totaler Trugschluss. Eigentlich ist es ein sehr feindseliges Menschenbild, feindseliges, veraltetes Menschenbild, das eigentlich besagt, wenn ich meine Mitarbeitenden nicht kontrolliere, keine Strenge habe, werden sie nicht arbeiten. Sie sind faul und nutzen jede Gelegenheit aus, um nicht arbeiten zu müssen. Aber wir haben uns verändert. Ich meine, das ist eine Haltung aus der vorindustriellen Zeit, wo Leute in Fabriken gearbeitet haben. Natürlich Jobs hatten mehrheitlich unter menschenunwürdigen Bedingungen, wo man jeder gesagt, möchte ich eigentlich nicht. Und ja, oder mache ich nur, weil ich nichts anderes habe. Und Menschen gezwungen wurden, gezwungen waren, das zu tun. Aber heute haben wir zum Glück mehrheitlich Menschen, die in Berufen arbeiten, die sie sich selber ausgesucht haben, die sie gerne machen. Warum lässt man sie dann das auch nicht gerne und gut tun? Ja, deswegen, ja, wenn jemand meint, sagen zu müssen, das ist soft, ja, dann haben wir jetzt die Ära der soften Führungskräfte. Was die anderen angestellt haben, sehen wir ja.
Ja, auch da bin ich zu 100% bei dir, ja, und ich finde, es gibt auch gar keinen Grund mehr, das irgendwie jetzt verteidigen zu müssen. Dennoch, was sind denn aus deiner Sicht jetzt trotzdem Herausforderungen und auch mögliche Grenzen auch vielleicht von empathischer Führung? Und wie kann es denn auch Unternehmen und auch Führungskräften gelingen, diese zu meistern beziehungsweise auch zu überwinden?
Ja, zwei Sachen, weil ich ja etwas abgedriftet bin und sehr bei dem Wort geblieben bin. Du hattest ja gesagt, Wohlfühlführung. Manche sagen ja auch Ponyhof etc. Und es hat damit gar nichts zu tun. Ja. Auch empathische Führung ist leistungsorientiert, weil ich habe ja Mitarbeitende, die ja auch was erreichen wollen. Ja. Und das erreichen sie nicht, indem ich da immer nur nice bin, sondern auch einfach mal klar sagen kann, was Sache ist. Und wenn ich nicht in der Lage bin, jemandem Feedback zu geben, dann kann sich die Person ja gar nicht weiterentwickeln. Und dazu gehört auch mal Unangenehmes auszusprechen. Und so sehr man versuchen möchte, auch, sage ich mal, Frust zu verhindern oder zu lindern nach dem Mitgefühlprinzip, nicht alles wird sich verhindern lassen, ja, weil wir sind am Arbeitsplatz. Aber ich kann es ja lindern, einen Frust lindern, indem ich ja zumindest die Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge kommuniziere. Damit kann ich ja, viel ist ja auch Kommunikation. Ja, natürlich kann ich nicht beliebig Gehaltserhöhungen vergeben oder Leute befördern. Ja, auch da heißt es manchmal nein. Die Frage ist nur, nein gibt's nicht oder nein. Aber schau mal, wie du es vielleicht fürs nächste Jahr hinkriegen kannst. Und das ist der Entwicklungsplan dafür. Und das ist das, was du selber dafür tun kannst. Ja? Das heißt, da auf der Ebene kann man ja viel machen und wohlfühlen. Und man vergisst, glaube ich, sehr viel, also gerade bei diesem Wohlfühlen, als ob man nicht mit Erwachsenen zu tun hätte. Ja, natürlich verstehen die Leute auch, dass ein Unternehmen Geld wirtschaften muss und auch Geld haben sollte, weil auch sie selber, ich selber, möchte ja auch ein gutes Gehalt haben. Ja, und dafür müssen wir ja auch was tun, damit das möglich ist. Aber das ist ja nicht ausgehebelt. Ja, und jetzt bin ich komplett abgedriftet. Was war deine Frage nochmal, Joachim?
Ja, in Teilen bist du sogar schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich hab nur jetzt auch gesagt, es gibt ja bestimmt auch Herausforderungen und auch mögliche Grenzen auch von empathischer Führung, ja. Und wie es dann auch wirklich den Unternehmen auch oder auch Führungskräften dann gelingen kann, die dann zu meistern, ja, oder auch zu überwinden.
Ja. Ja, einmal Grenzen ist, dass ich halt Führungskräfte immer aufzeige, auch Selbstempathie zu praktizieren, auch immer auf sich mit seiner Energie zu achten und zu walten. Und dass empathische Führung nicht mit Therapie zu verwechseln, Ja, am Ende ist es, wir sind am Arbeitsplatz und es geht um Leistung gegen Geld, wenn man es hier runterbricht. Ja, das ist immer noch gegeben. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Und dass man halt auch genau nicht genau, das ist nicht Therapie, weil ich manchmal die Erfahrung mache, dass Leute dann halt manchmal sich verausgaben und das verwechseln mit, ich muss immer nett sein, ich muss den allen immer recht machen. Und ich denke, das hat alles damit gar nichts zu tun. Ja. Und weil erstens kann ich gar nicht immer allen recht machen. Und wenn du anderen Leuten recht machst, kannst du sowieso nicht, dann hast du ein Problem bei deinem Entwicklungsauftrag sozusagen. Und jetzt habe ich echt tatsächlich wieder den Faden verloren, Joachim. Wir sprechen schon viel zu lang.
Nee, überhaupt kein Thema, aber mir war es nur noch mal wichtig, auch jetzt da noch mal so ein bisschen rauszuarbeiten. Natürlich gibt es manchmal auch Herausforderungen, auch mögliche Grenzen, ja, von empathischer Führung, aber trotzdem ist es ja so, dass es dann auch insbesondere den Führungskräften in den Unternehmen, aber auch den Unternehmen dann auch gelingt, mit Sachen, die du eben auch schon angesprochen hast, diese natürlich auch dann zu überwinden, ne?
Ja, also ich hatte jetzt mal immer ein einfaches kleines Beispiel, ja. Ja, wir hatten jetzt letztens Team-Meeting, in sehr großer Runde und da ging es um die Diskussion, machen wir das verpflichtend oder nicht? Und da habe ich gesagt, mir selbst, weil wir halt Hybrid Work, das heißt, sollen die Leute ins Unternehmen kommen oder nicht? Ja, und da habe ich gesagt, ja, natürlich kommen sie alle ins Unternehmen. Und ein anderer Kollege war der Meinung, ja, man sollte doch die Leute nicht zwingen. Ja, und da sehe ich, wo ich sage so, also wenn ich jetzt die Leute eh alle im Homeoffice sind und da ihre Freiheit haben und selber entscheiden können, wann arbeite ich im Homeoffice, wann zu Hause, dann wann arbeite ich zu Hause und wann im Büro, dann haben sie ja maximale Freiheit. Und wenn das Unternehmen dann einmal im Jahr oder zweimal, dreimal im Jahr sagt, heute kommen wir alle mal zusammen ins Büro und wir sehen uns persönlich, weil Auftrag ist, wir wollen uns als Team alle wiedersehen, dann natürlich kann das Unternehmen das verpflichtend machen und sollte das aus meiner Sicht auch tun, weil es ja darum geht, eine bestimmte Kultur, die man haben möchte, aufzubauen und auch wieder Leute aus der Komfortzone, die sich vielleicht rauszulocken und zu sagen, ach, ich habe da jetzt gar keine Lust, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, das ist eine Arbeitsanweisung. Und da war, würde ich sagen, das Kollege von mir natürlich vielleicht doch so ein bisschen falsch verstandenes Verständnis, zu sagen, naja, wir können doch die Leute nicht zwingen. Es geht hier nicht um Zwang, sondern es ist Arbeit. Und wenn man so zu so einem Meeting geladen wird, ist es für mich einfach eine ganz klare Arbeitsanweisung und es hat nichts mit Empathie hin oder her, sondern einfach, was möchte man? Und da gibt es halt viele solche Dinge, dass die empathische Führung
Ja, uns ist ja auch
entlässt sich
durchaus,
ja
ist auch
nicht.
gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass das nicht um die Begrifflichkeit des Zwangs hier geht, sondern zwingen, sondern dass es in dem Fall ja auch, und deshalb ist es auch Teil von empathischer Führung aus meiner Sicht, das dann auch relativ offen zu kommunizieren, das auch entsprechend zu begründen und dann auch sagen, okay, das ist jetzt aus einer betrieblichen Notwendigkeit heraus. Kann ich das auch sozusagen an der Stelle dann gut verargumentieren. Lunja, ich nenne dir jetzt mal fünf Begriffe, welche für mich im Kontext von empathischer Führung sehr wichtig sind und ich möchte jeweils von dir nur ein paar kurze, spontane Gedanken dazu hören. Erster Begriff, Mitgefühl.
Aktiv, aktiv, aktiv. Wenn du nicht aktiv etwas für andere tust, dann zeigt sich auch kein Mitgefühl.
zweiter Begriff, Vertrauen.
Vertrauen kann man, Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich kann jetzt sagen, Joachim, ich vertraue dir und dann ist Vertrauen da. Das heißt, Vertrauen schenken ist manchmal wichtiger, als auf Vertrauensbeweis zu warten.
Sehr schön. Dritter Begriff, Potenzialentfaltung.
Oh, Potenzialentfaltung. Das beste Tool, um Mitarbeitern tatsächlich motiviert und engagiert zu halten, ist sie bei ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen.
Ja, danke schön. Vierter Begriff, Wertschätzung.
Oh, damit habe ich mich tatsächlich beschäftigt, weil es ja immer heißt, loben, darf man überhaupt loben? Loben macht ja abhängig. Und ich sage, lobt so viel es geht, weil es geht hier nicht um Erziehung, sondern es geht hier darum, dass dein Gegenüber versteht, dass es seine Arbeit wertschätzt. Und das kann halt auch wirklich ein simpler Lob sein. Und lieber einmal mehr loben als zu wenig.
Last but not least und letzter Begriff, Mut.
Es gehört viel Mut dazu, anders zu sein und das heißt auch, anders zu führen. Und gerade wenn man in einem Umfeld ist, wo man vielleicht der Erste ist oder die Erste ist, die sich mit dem Thema empathische Führung beschäftigt, dann kann ich da nur sehr viel Mut wünschen, es trotzdem anzugehen.
Ja, danke. Du hast eben gesagt, wir haben sehr, sehr viel gesprochen, besprochen und ja, liebe Lunia, die Zeit, die ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema empathische Führung begeistert und auch sehr inspiriert hast. Am Ende dieser